Willkommen zurück zur 89. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In Folge 63 habe ich schon einmal ausführlicher über Essstörungen gesprochen und trotzdem haben sich einige von euch gewünscht, dass ich nochmal intensiver über Anorexia nervosa, auch bekannt als Anorexie oder Magersucht, spreche. Und ja, deswegen tue ich das jetzt mit dieser Folge. Wenn ihr vorher erst einmal einen Überblick über das gesamte Spektrum der Essstörung haben wollt, empfehle ich euch vorher mal in Folge 63 reinzuhören, falls ihr das noch nicht getan habt. In dieser Folge geht es nämlich nur um Anorexia nervosa. Und da es sich hierbei um eine Krankheit handelt, bei der schwere Verläufe gefährlich werden können, möchte ich euch noch kurz vorwarnen. Es wird in dieser Folge auch um Suizid und natürlich auch etwas detaillierter um Essverhalten gehen. Also hört euch diese Folge bitte nur an, wenn das gerade für euch passt und euch nicht triggert. Innenleben, der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Ich denke, die meisten Menschen haben das Wort Magersucht schon einmal gehört und können sich so ein bisschen was darunter vorstellen. Vereinfacht gesagt geht es bei Magersucht darum, dass die betroffenen Menschen gezielt versuchen, Gewicht zu verlieren. Ganz so simpel, wie es klingt, ist es aber dann doch nicht. Medizinisch betrachtet bedeutet Anorexie einfach nur Appetitlosigkeit. Dieser Begriff ist aber in Bezug auf Anorexia nervosa, wie die Magersucht eigentlich heißt, ziemlich irreführend, denn wer daran leidet, hat oft ziemlich starken Hunger, vor allem in den Anfängen. Viele Betroffene verlieren ihr Hungergefühl erst so im Verlauf der Erkrankung. In der ICD-10, dem Klassifikationssystem, das im Moment noch hauptsächlich in Deutschland bei der Diagnosestellung genutzt wird, steht zu Anorexia nervosa Folgendes. Die Anorexia ist durch einen absichtlich selbst herbeigeführten oder aufrechterhaltenen Gewichtsverlust charakterisiert. Am häufigsten ist die Störung bei heranwachsenden Mädchen und jungen Frauen. Heranwachsende junge und junge Männer, Kinder vor der Pubertät und Frauen bis zur Menopause können ebenfalls betroffen sein. Die Krankheit ist mit einer spezifischen Psychopathologie verbunden, wobei die Angst vor einem dicken Körper und einer schlaffen Körperform als eine tief verwurzelte, überwertige Idee besteht und die Betroffenen eine sehr niedrige Gewichtsschwelle für sich selbst festlegen. Es liegt meist Unterernährung unterschiedlichen Schweregrades vor, die sekundär zu endokrinen und metabolischen Veränderungen und zu körperlichen Funktionsstörungen führt. Zu den Symptomen gehören eingeschränkte Nahrungsauswahl, übertriebene körperliche Aktivitäten, selbstinduziertes Erbrechen und Abführen und der Gebrauch von Appetitzyklern und Diuretika. Ich denke, ihr seht schon, dass es eine etwas umständliche Formulierung ist. Aber ich denke, es wird schon so ein bisschen klar, worum es geht. In einfachen Worten würde ich sagen, dass es typisch für eine Anorexia nervosa ist, dass die Betroffenen versuchen, möglichst wenig Kalorien zu sich zu nehmen, also zu hungern und noch dazu versuchen, die Kalorien möglichst schnell wieder loszuwerden, die sie eben überhaupt aufnehmen. Das kann zum Beispiel durch Sport, aber eben auch den Einsatz von entwässernden oder abführenden Medikamenten oder Erbrechen herbeigeführt werden. Bei einigen Betroffenen ist die Sorge vor dem Zunehmen so groß, dass sie bestimmte hochkalorische Lebensmittel komplett vermeiden. Das sind dann sogenannte Fear Foods, also gefürchtete Lebensmittel. Dazu gehören meistens Süßigkeiten, Fast Food oder auch andere ungesunde Lebensmittel. Was aber im Einzelnen dazu gehört, ist sehr verschieden und hat oft auch ganz persönliche Hintergründe. Das größte Problem besteht bei dieser Erkrankung natürlich darin, dass die betroffenen Menschen oft unterversorgt sind, was zum Teil sogar lebensgefährlich werden kann. Wenn der Körper nicht ausreichend mit Mikro- und Makronährstoffen versorgt wird, kann er nicht mehr richtig funktionieren. Häufig kommt es daher bei Betroffenen zu Schwächeanfällen, Muskelschwund, Osteoporose und auch Unfruchtbarkeit. Das Ganze kann leider sogar so brenzlig werden, dass Betroffene aufgrund ihrer Magersucht sterben. Etwa 5-15% der an Anorexia nervosa erkrankten Menschen sterben an den Folgen ihrer psychischen Erkrankung. Allerdings passiert das eben nicht nur durch einen geschwächten Körper. Auch Suizid spielt eine große Rolle bei Betroffenen, denn neben dem Körper leidet eben vor allem die Psyche unter den Folgen der Erkrankung. Deswegen finde ich es besonders wichtig, dass sich betroffene Menschen frühzeitig Unterstützung holen, statt irgendwann wegen eines zu geringen Körpergewichts im Krankenhaus zu landen, wo man dann ja vor allem versucht, die Menschen körperlich am Leben zu halten. Natürlich ist das auch wichtig, ganz klar, aber bei dieser Erkrankung muss man einfach besonders auf die Psyche statt nur auf den Körper schauen. Und es braucht eine umfangreiche und gute psychotherapeutische Behandlung. Bevor eine Diagnose gestellt wird, werden betroffene Menschen in der Regel ausführlich nach ihrem Essverhalten befragt. Es ist nämlich komplett unprofessionell, jemanden nur aufgrund des BMI als magersüchtig zu klassifizieren. Generell gibt es ja immer wieder viel Kritik am BMI, dem Body Mass Index, nach dem man berechnen kann, ob man sich im Normalgewicht befindet oder eben unter- oder übergewichtig ist. Für manche Menschen mag der BMI ein guter Anhaltspunkt dafür sein und ich habe es tatsächlich auch schon oft erlebt, dass Ärzte den BMI ihrer Patientinnen berechnen, um daraus dann weitere Schlüsse ziehen zu können. Das Problem dabei ist aber zum einen, dass beim BMI Muskelmasse nicht ausreichend mitgedacht wird, also extrem sportliche Menschen mit viel Muskelmasse gelten daher oft als übergewichtig. Und zum anderen gibt es viele Gründe, wieso Menschen eben mehr oder weniger wiegen als der Durchschnitt. Es muss sich dabei aber nicht direkt um eine Krankheit oder so handeln. Deswegen finde ich es generell immer sehr wichtig, dass immer der gesamte Mensch betrachtet wird und nicht nur einzelne Parameter wie zum Beispiel der BMI. Immerhin sind wir Menschen oft sehr komplex und passen nicht immer in irgendwelche Schubladen. Zum Glück gibt es inzwischen immer mehr geschultes Personal, zum Beispiel auch in Beratungsstellen, das gut einschätzen kann, ob jemand wirklich psychotherapeutische oder psychiatrische Unterstützung braucht oder vielleicht eher nicht. Oft ist es leider so, dass Betroffene nicht wahrhaben wollen, dass sie ein Problem haben. Sie haben, wie ich finde, auch sehr nachvollziehbare Angst davor, zum Essen gezwungen zu werden. Deswegen kommt es häufig vor, dass Betroffene versuchen, ihr, eher untypisches Essverhalten oder ihre Essgewohnheiten zu verstecken. Sie ziehen es oft vor, alleine zu essen statt in Gesellschaft und lassen sich zum Teil auch Ausreden einfallen, weswegen sie nicht mit anderen gemeinsam essen können. Viele Betroffene sind außerdem sehr intelligent, sehr penibel und streng mit sich selbst und dadurch fällt es ihnen oft noch leichter, das eigene Essverhalten zu verstecken, sodass andere nichts oder nur wenig davon mitbekommen. Oft erkennen Freunde, Verwandte und Bekannte erst recht spät, dass jemand aus ihrem Umfeld betroffen ist. Und noch dazu sehen einige Betroffene es gar nicht ein, sich behandeln zu lassen. Manche werden erst zu spät dazu überredet, sich behandeln zu lassen, wenn es ihnen schon sehr, sehr schlecht geht. Gerade weil diese Erkrankung aber zu schweren Komplikationen oder sogar Suizid führen kann, ist es wichtig, sich Unterstützung zu holen. Daher hier mal so ein paar Tipps, welche Eigenschaften darauf hindeuten könnten, dass jemand in eurem Umfeld betroffen ist. Betroffene klagen öfter darüber, dick zu sein, obwohl sie eigentlich sehr dünn sind. Sie leugnen auch, dass sie dünn sind. Sie sind häufig mit dem Thema Essen beschäftigt, machen vielleicht oft Diäten, wiegen ihr Essen vielleicht sogar ab oder zählen pedantisch Kalorien. Manche verstecken oder sammeln auch ihr Essen oder werfen es weg, obwohl es noch gut ist. Betroffene bereiten oft aufwendige Mahlzeiten für andere Menschen zu, lassen aber selbst oft Mahlzeiten aus oder essen dann nicht mit. Und es kann auch sein, dass sie lügen, wenn es darum geht, ob und wie viel sie gegessen haben. Einige trainieren auch zwanghaft ihren Körper. Sie tragen oft unförmige Kleidung oder mehrere Schichten, um die Körperform zu verdecken. Sie wiegen sich häufig und sie machen ihren Selbstwert vom Gewicht abhängig. Natürlich trifft das nicht auf alle Betroffenen zu. Es gibt immer eher typische oder untypische Verläufe und eben auch Menschen, die mehr in das, ich sag mal, Klischee reinpassen. Wie gesagt, deswegen sind das nur so ein paar Hinweise oder Warnzeichen, die auf diese Erkrankung zurückzuführen sein könnten. Ich selbst bin vielleicht sogar ein recht gutes Beispiel dafür, dass auch bei mir einige der Punkte zutreffen, obwohl ich selbst eben nicht von einer Anorexia nervosa betroffen bin. Also man muss da wirklich genau hingucken. Ich habe, wie ihr in Folge 30 vielleicht schon gehört habt, eine Emetophobie, also panische Angst vor dem Erbrechen. Und deswegen esse ich auch nicht so viel auf einmal, habe auch einen niedrigen BMI. Ich beschäftige mich leider auch viel zu sehr mit dem Thema Essen und versuche da irgendwie alles gut zu planen, damit ich nicht eine große Mahlzeit auf einmal essen muss, von der mir schlecht werden konnte. Also ich habe auch Angst, zu viel auf einmal zu essen. Und noch dazu ist es mir sowieso auch irgendwie wichtig, mich gesund zu ernähren. Das heißt, ich achte sowieso auch darauf, was ich esse und vielleicht auch so ein bisschen, wann ich esse. Und vielleicht würden mir sogar manche Therapeuten oder Psychiaterinnen eine Essstörung diagnostizieren. Ich sehe aber den Ursprung dieser Problematiken in meiner Phobie und eben nicht darin, dass ich unbedingt schlanker sein möchte. Und das ist eben, wie ich finde, ein großer Unterschied. Aber ja, vielleicht könnt ihr an diesem Beispiel sehen, es ist manchmal doch wirklich komplex zu verstehen, warum isst jemand wenig oder isst vielleicht auch ungern in Gesellschaft. Da können ja auch andere Ängste oder Stressfaktoren eine Rolle spielen. Und das muss nicht direkt eine Anorexia nervosa sein, aber es kann natürlich sein. Also es ist eben wichtiger, da ein bisschen tiefer zu schauen, was der Ursprung ist, warum jemand wenig isst, warum vielleicht jemand auch abnehmen möchte oder schlank sein möchte und auch wie ausgeprägt das Ganze ist. Das kann man natürlich als angehöriger Mensch von außen oft nicht so gut einschätzen und erst recht nicht, wenn der betroffene Mensch vielleicht auch gar nicht so offen darüber sprechen oder Fragen beantworten möchte. Ich finde es aber trotzdem wichtig, wenn man sich Sorgen macht, das jemandem auch zu sagen. Und das mag vielleicht für manche Betroffene oder auch Nicht-Betroffene einfach nur unangenehm sein, gerade wenn man einfach nur so schlank ist und gar nicht irgendwie damit in Verbindung gebracht werden möchte, kann das natürlich unangenehm oder vielleicht auch nervig oder peinlich oder komisch sein. Aber ich finde, es ist trotzdem sehr wichtig, seine Beobachtungen und Sorgen zu schildern und das Ganze anzusprechen. Also wenn ihr bei jemandem das Gefühl habt, da könnte irgendwas sein oder ihr macht euch Sorgen, dann sprecht das bitte an ja, scheut euch nicht davor, das zu thematisieren. Mir selbst ist es oft lieber, wenn jemand mich konkret auf etwas anspricht und fragt, zum Beispiel, warum ich wenig esse, als dass jemand irgendwie versucht, mir mehr Essen unterzujubeln oder mich sonst irgendwie zum Essen zu bringen oder mir das Essen besonders schmackhaft zu bringen, weil dann fühle ich mich auch so bevormundet. Da ist es mir lieber, wenn jemand einfach Interesse zeigt und einfach fragt, woran es liegt oder wie ich mich fühle oder so. Das finde ich in solchen Fällen immer einfacher oder angenehmer. Aber wie gesagt, da ist ja auch jeder Mensch anders. Ich finde aber trotzdem, dass wir ehrlich darüber sprechen sollten und auch unsere Sorgen und Bedenken und Gefühle und Gedanken auf jeden Fall mitteilen sollten. Auch als angehöriger Mensch. Um eine sichere Diagnose stellen zu können, werden Betroffene im besten Fall von einem guten Arzt oder einer guten Ärztin untersucht. Dabei geht es vor allem darum, auszuschließen, ob es irgendwelche körperlichen Einschränkungen oder Probleme gibt, die zu einer starken Gewichtsabnahme führen können, oder ob es vielleicht auch Probleme gibt, die eine Gewichtszunahme erschweren können. Leider ist es auch öfter der Fall, dass Betroffene wegen konkreten körperlichen Beschwerden zum Arzt gehen, die durch das geringe Gewicht zustande gekommen sind und gar nicht, weil sie wissen wollen, ob sie vielleicht ein psychisches Problem haben. In den meisten Fällen wird dann auch oft das Gewicht und die Körpergröße gemessen und wie gesagt leider oft auch noch der BMI berechnet. Wenn der dann unter 17 liegt, dann wird oft eine Anorexie nahegelegt, was ich ja, wie gesagt, ein bisschen schwierig finde, zumal es eben auch Menschen mit einer Anorexia nervosa gibt, die einen höheren BMI haben, weil irgendwo fängt es ja auch an mit dieser Erkrankung und da muss man ja nicht bereits schon im Untergewicht sein. Zum Glück wird in der Regel dann aber auch danach gefragt, wie die Betroffenen ihren Körper und ihr Gewicht wahrnehmen und ob sie noch andere Symptome haben. Und oft werden auch spezielle Fragebögen genutzt, die extra auf Anorexia nervosa ausgelegt sind. Wenn keine anderen Erkrankungen festgestellt werden können, die das geringe Gewicht erklären, und dazu zählen natürlich auch psychische Erkrankungen, dann liegt die Diagnose einer Anorexia nervosa nahe. Trotzdem wird noch gezielt auf bestimmte Faktoren geschaut, zum Beispiel, ob die Betroffenen eine große Angst davor haben, dick zu sein, ob sie ein verzerrtes Körperbild haben, sich also extrem dick wahrnehmen, obwohl sie es nicht sind, ob sie sich besonders intensiv mit dem Thema Ernährung und Gewichtsreduktion beschäftigen, vielleicht sogar Kalorien zählen, ob sie sich unwohl in ihrem Körper fühlen, den sie eben als zu dick wahrnehmen, und ob ihnen das Gefühl der Selbstkontrolle Sicherheit gibt oder vielleicht sogar ein Gefühl von Überlegenheit, und ob sie vielleicht auch Medikamente schon einnehmen oder andere Maßnahmen eingeleitet haben, um die Gewichtsabnahme zu beschleunigen. Zusätzlich zu diesen psychischen Faktoren werden bei Betroffenen oft körperliche Untersuchungen durchgeführt, um festzustellen, ob es vielleicht jetzt bereits schon körperliche Probleme aufgrund des Essverhaltens gibt. Es werden zum Beispiel Blut- und Urintests gemacht oder die Knochendichte gemessen. Auch ein EKG wird oft gemacht, um Herzrhythmusstörungen frühzeitig zu erkennen. Typischerweise haben Betroffene oft eine niedrige Herzfrequenz und niedrigen Blutdruck, eine niedrige Körpertemperatur und ihnen wachsen in einigen Fällen auch so dünne, weiche Haare am Körper. Die Bezeichnung dafür ist Lanugo-Behaarung. Einige haben auch mit Haarausfall zu kämpfen, vor allem eben auf dem Kopf, mit den Haaren auf dem Kopf, oder haben auch sehr dünnes Haar. Darüber hinaus haben Betroffene auch häufig Hautprobleme, wie zum Beispiel trockene oder schuppige Haut. Sie werden außerdem sehr schnell müde und frieren auch schneller. Dadurch, dass das Körpergewebe bei Betroffenen anschwellen kann, sammelt sich manchmal Flüssigkeit an und es kann zu sogenannten Ödemen kommen. Auch das Gefühl, aufgebläht zu sein oder generell mit Magen- und Darmbeschwerden zu tun zu haben oder auch mit Verstopfungen, das kommt alles häufiger vor. Der Körper kann außerdem dehydrieren und die Betroffenen werden immer anfälliger für Ohnmachtsanfälle. Wenn von den Betroffenen gezielt Erbrechen herbeigeführt wird, kann es außerdem zu Schädigungen der Speiseröhre und auch der Zähne kommen. Oft kommt es auch zu einer Vergrößerung der Speicheldrüsen und auch zu Störungen des Wasser- und Salzhaushalts und der Nierenfunktion. Und bei vielen Frauen mit Anorexia nervosa setzt außerdem die Monatsblutung aus. Was außerdem noch typisch ist bei Betroffenen, gerade nach längerer Krankheit, ist, dass sie eben weitere psychische Störungen entwickeln oder vielleicht sogar von Anfang an auch schon hatten, zum Beispiel Depressionen, Ängste oder Zwangserkrankungen. In der ICD-10 wird übrigens zwischen verschiedenen Formen der Anorexia nervosa unterschieden. Es gibt einmal den restriktiven Typ, bei dem es mehr darum geht, eine große Kalorienaufnahme zu vermeiden, statt andere Maßnahmen zur Gewichtsabnahme zu nutzen. Dann gibt es noch den aktiven Typ, bei denen die Betroffenen sehr aktiv sind, also zum Beispiel in Form von exzessiven Sporteinheiten versuchen sie dann ihr Gewicht zu reduzieren. Und dann gibt es noch den bulimischen Typ, bei dem die Betroffenen versuchen, ihr Gewicht zusätzlich durch Erbrechen zu reduzieren. Und natürlich gibt es noch die sogenannte sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa, wenn jemand eben nicht klar zu einem der Typen zugeordnet werden kann. Das gibt es eigentlich bei den meisten psychischen Erkrankungen, einfach quasi so eine Option, da jemanden nicht genau zuordnen zu müssen, wenn es eben schwierig und nicht so eindeutig ist. Außerdem kann auch eine atypische Anorexia nervosa diagnostiziert werden. In diesem Fall handelt es sich dann um die Störung, die zwar schon einige Kriterien der Anorexia nervosa erfüllen, aber eben nicht das gesamte klinische Bild zeigen, um die reine Diagnose Anorexia nervosa zu stellen. Schauen wir uns jetzt einmal etwas zur Entstehung von Anorexia nervosa an. Es gibt nämlich nicht die eine Ursache, wegen der es zu der Erkrankung kommt. Vielmehr ist es so, dass wenn verschiedene ungünstige Faktoren ungünstig aufeinandertreffen, dass es dann zu dieser Erkrankung kommen kann. Und zu diesen Faktoren gehören einmal biologische und körperliche Einflüsse, also zum Beispiel erbliche Veranlagung. Und dann natürlich die Einflüsse unserer Umwelt, also wie zum Beispiel in unserer Kindheit mit dem Thema Essen umgegangen worden ist oder auch andere Faktoren eben in unserer persönlichen Entwicklung, oft eben durch die Eltern oder nahe Bezugspersonen auch, die haben ja auch einfach einen großen Einfluss in unserer frühen Kindheit vor allem, aber natürlich auch später. Und zusätzlich dazu gibt es natürlich auch gesellschaftliche Einflüsse, wie zum Beispiel ja, das Schönheitsideal, das uns überall in den Medien, aber eben auch im persönlichen Umfeld präsentiert wird. Immerhin wird ja Schlankheit von vielen Menschen mit Attraktivität gleichgesetzt und dass es sehr erstrebenswert ist, schlank zu sein. Und das sind eben alles Einflüsse unserer Umwelt, die eben ungünstig mit anderen Faktoren zusammenkommen können. Ein Faktor, der auch sehr wichtig ist, sind eigene Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel, wenn man niedriges Selbstwertgefühl hat, emotional labil ist oder eben eine große Sorge um Aussehen, Figur und Gewicht hat, wenn man dazu tendiert, da eben sehr besorgt zu sein oder auch eigene sehr hohe Ansprüche an sich selbst und das eigene Aussehen zu haben. Zusätzlich zu diesen Faktoren kann es natürlich auch noch sein, dass konkrete Ereignisse oder Umstände im Leben der Betroffenen den Ausbruch der Erkrankung anstoßen. Das können zum Beispiel belastende Erlebnisse sein, wie ein Verlust, eine Trennung, ein Umzug oder auch Mobbing. Natürlich zählen auch Gewalterfahrungen dazu, aber auch der Beginn der Pubertät und die damit verbundenen körperlichen Veränderungen und auch hormonelle Umstellungen können mit dafür verantwortlich sein, dass Anorexia nervosa entsteht. Ein erhöhtes Risiko besteht auch für Menschen aus dem Bereich des Leistungssports, vor allem wenn es um Sportarten geht, bei denen eine schlanke Figur oder auch eben das Körpergewicht generell eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel beim Ballett, Turnen, Kampfsport und so weiter. Das alles bedeutet natürlich nicht, dass jeder, der Leistungssport macht, gleich magersüchtig wird oder dass jeder, der eine Trennung zu verkraften hat, kurz vor einer Magersucht steht. Es muss nicht immer den einen letzten Auslöser geben, der quasi den Stein zum Rollen brachte. Trotzdem ist es aber sehr wichtig, genau hinzuschauen und eben auch im Rahmen einer Therapie herauszufinden, welche tiefer sitzenden Auslöser und Faktoren bei der jeweils betroffenen Person eine Rolle spielen. Meistens beginnt die Erkrankung in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter. Es gibt aber auch Betroffene, die bereits vor der Pubertät oder auch noch nach dem 40. Lebensjahr eine Anorexia nervosa entwickeln. Bis zu 4% aller Frauen entwickeln im Laufe ihres Lebens eine Anorexia nervosa, was bedeutet, dass Frauen häufiger betroffen sind als Jungen oder Männer. Trotzdem gibt es natürlich auch männliche Betroffene und wir müssen bedenken, dass auch viele Betroffene von Statistiken nicht erfasst werden, zum Beispiel, weil sie vielleicht nur eine leichtere Form haben oder sich keine Unterstützung holen oder in Behandlung begeben. Das heißt, die fallen dann aus den Statistiken raus. Gerade wenn es aber um schwere Ausprägungen von Anorexia nervosa geht, ist eine gute und frühzeitige Behandlung sehr, sehr wichtig, denn ohne Behandlung sterben knapp 10% der Betroffenen. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, die Zahlen. Da schwankt es so ein bisschen von 5 bis 15%. Klar ist aber in jedem Fall, dass diese Erkrankung auf jeden Fall ernst genommen werden sollte und die Betroffenen wirklich eine gute Behandlung benötigen. Die Behandlung von Menschen mit Anorexia nervosa ist leider häufig nicht so einfach. Das liegt zum einen daran, dass Betroffene sich oft gar nicht oder nur widerwillig behandeln lassen oder schwer zu motivieren sind, mitzuarbeiten. Zum anderen liegt das aber eben auch daran, dass es für viele Betroffene wirklich sehr schwer ist, ihr Verhalten zu verändern, gerade wenn man da auch länger schon drin steckt. Einige Betroffene berichten, dass sie zum Beispiel ihre Magersucht als Freundin und manchmal sogar als einzige gute Freundin wahrnehmen oder dass sie das Gefühl haben, nur durch ihr restriktives Essensverhalten so Gefühle von Kontrolle und Sicherheit empfinden zu können. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man versteht, dass da wirklich große Ängste, Nöte und Sorgen dahinter stecken und sich das Ganze natürlich auch schon so verselbstständigt und eingebrannt hat und es natürlich schwierig ist, etwas, was schon zur Gewohnheit geworden ist, aufzugeben. Zwischen manchen Betroffenen entstehen auch so kleine Wettbewerbe darüber, wer weniger wiegt oder strenger zu sich ist. Das ist leider auch ein großes Problem. Deswegen gibt es auch in Gruppentherapien besondere Regelungen, um ein gegenseitiges Anspornen von dysfunktionalem Verhalten zu verhindern. Und das ist natürlich auch der Fall, wenn es jetzt um Selbsthilfegruppen geht oder auch im Internet, sollte man im besten Fall keine klaren Angaben darüber machen, wie viel Betroffene jetzt noch wiegen oder wie viel sie in ihren schlimmsten Zeiten gewogen haben, wie viel sie abgenommen haben oder auch wie groß sie sind. Das wird ja doch hier und da gerne mal gemacht, um zu zeigen, wie heftig und extrem diese Erkrankung ist und wie wenig Menschen wiegen können oder wie gering der BMI sein kann. Aber die Gefahr, dass andere sich damit vergleichen und ihr Essensverhalten weiter verschlechtern, ist sehr groß. Deswegen bin ich da kein großer Fan von und finde das ein bisschen schwierig. Genau, also da sollte man dann schon irgendwie drauf achten, weil das auch sehr typisch ist für Betroffene, dass sie dann eben sich schlecht fühlen, wenn sie das Gefühl haben, jemand schafft es noch weniger zu wiegen oder noch strenger zu sich zu sein. Und das bringt die Betroffene wieder ab von ihrem Weg in die Genesung, wieder so ein bisschen zurück eben in die Erkrankung. Leider gibt es auch immer wieder so Facebook-Gruppen, wobei das ja jetzt nicht mehr so ein großes Thema ist, aber auch Foren oder andere Austauschmöglichkeiten, die nicht gerade hilfreich für Betroffene sind. Dazu zählen vor allem diejenigen, die zur Pro-Ana-Bewegung gehören. Pro-Ana steht hierbei für Pro-Anorexia Nervosa. Das heißt, die Anhänger oder Befürworter dieser Bewegung idealisieren oder feiern ihre Magersucht und wollen noch mehr abnehmen, selbst dann, wenn sie eigentlich wissen, dass das mit Lebensgefahr verbunden ist. Die Erkrankung wird so regelrecht als ideale Freundin personifiziert, also als Person gesehen, der man irgendwie Briefe schreiben kann und die einem immer zur Seite steht. Und es gibt auch sowas wie Gebote und Glaubensbekenntnisse und so weiter. Das heißt, die Betroffenen steigern sich regelrecht in ihre Erkrankung hinein und feuern sich auch gegenseitig immer mehr dazu an. Und das ist ziemlich gruselig, was da so zum Teil passiert. Ich habe das erste Mal im Jahr so 2006, 2007 was davon mitbekommen und fand das damals schon ziemlich gruselig und auch gefährlich. Inzwischen gibt es zum Glück auch diese Gegenbewegungen, wo es mehr um Mental Health und Gesundheit geht und zum Beispiel auch eine With Anna-Bewegung, bei der die Essstörung nicht mehr idealisiert wird, sondern als eine Form der Ausdrucksform oder als Ventil für Probleme verstanden wird. Und in diesem Fall sind die Betroffenen sich ihrer Schwierigkeiten eben bewusst und versuchen auch daran zu arbeiten und zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt, statt das Ganze so zu idealisieren. Generell finde ich es ja eigentlich total schön, wenn sich Betroffene gegenseitig vernetzen und unterstützen. Und ich finde auch so diese, ich sag mal, Mental Health Bubble auf Instagram ganz schön, weil da viele Menschen unterwegs sind, die offen über ihre Erkrankung sprechen, gut informieren, sie aber eben nicht verherrlichen, sondern eben hilfreiche Tipps für andere Betroffene geben oder eben anderen vor allem auch das Gefühl geben, nicht alleine mit ihren Beschwerden zu sein und sich gegenseitig positiv zu motivieren. Ich kenne es aber eben auch anders, da ich auch früher in einigen Foren zum Thema Selbstverletzung war, das ja bei mir unterwegs war. Und das war nicht immer nur hilfreich und gut, also passt bitte auf, wenn ihr euch mit anderen Menschen austauscht oder in instabileren Momenten zu diesen Themen im Internet unterwegs seid. Es sind leider nicht immer nur alle positiv und hilfreich, sondern es gibt da manchmal auch echt Ecken oder Menschen, wo man da in etwas reingeraten kann, was eben ganz im Gegenteil dazu gefährlich werden kann. Es kann eben auch nach hinten losgehen. Aber gut, ich denke, das reicht jetzt erstmal als kleiner Ausflug ins Internet bzw. in die Selbsthilfe. Es kommt häufig vor, dass sich Betroffene erst sehr spät Unterstützung suchen und dann direkt in eine spezialisiertere psychiatrische Klinik gehen. Dort wird dann meistens so gearbeitet, dass zuerst das Gewicht und das Essverhalten der Betroffenen im Fokus stehen. Aktuelle Symptome, die zum Teil auch durch das starke Untergewicht zustande kommen, sollen gelindert werden und die Betroffenen sollen natürlich möglichst Gewicht zunehmen. Vor allem die Förderung der Motivation spielt dabei eben auch eine große Rolle und in einigen Kliniken werden auch Therapieverträge vereinbart, mit denen sich die Betroffenen dazu verpflichten, sich an bestimmte Regelungen zu halten. Das gibt es tatsächlich bei verschiedenen, mehreren Erkrankungen, gerade eben, wenn es Richtung Suchterkrankung oder Selbstverletzung geht, ist das auch häufig der Fall. Die Normalisierung des Essverhaltens ist eben das große Ziel der Behandlung. Außerdem geht es darum zu lernen, was ein gesundes Essverhalten eigentlich bedeutet, wie es funktioniert. Und natürlich wird auch psychotherapeutisch an den grundlegenden Problemen gearbeitet, die überhaupt erst zu der Erkrankung geführt haben. Zum Ende der Behandlung geht es dann außerdem noch darum, wie Rückfälle vorgebeugt werden können und in dem Zusammenhang eben auch, was mögliche auslösende oder aufrechterhaltende Faktoren sind und wie man sie umgehen kann oder durch andere Dinge austauschen kann, wie man eben mit solchen Gefahren, dass es wieder sich verschlechtern könnte, umgehen kann. Natürlich müssten sich Betroffene nicht zwingend stationär in einer Klinik behandeln lassen. Auch eine ambulante Psychotherapie kann helfen. Im besten Fall natürlich bei einem Menschen, der sich genau mit dieser Erkrankungsform auskennt. Im Grunde ist es egal, ob sich jemand in einer Klinik oder außerhalb einer Klinik behandeln lässt. In jedem Fall ist es wichtig, dass die Betroffenen sich ernst genommen fühlen und dem Therapeuten oder der Therapeutin und auch den anderen behandelnden Menschen so ein Vertrauensverhältnis, dass das aufgebaut werden kann. In der Therapie sollte es dann außerdem darum gehen, dass die Betroffenen lernen, die eigenen Gefühle und Verhaltensweise zu verstehen und eben zu erkennen, dass sie etwas verändern müssen und dass das wirklich wichtig ist. Das Ziel einer Behandlung ist immer, dass die Betroffenen den größten Teil oder sogar das gesamte Gewicht zunehmen, das sie seit dem Ausbruch der Erkrankung verloren haben. Besonders wichtig ist dabei, dass keine körperlichen Beschwerden mehr bestehen. Außerdem werden die Betroffenen auch auf mögliche Rückfälle eben vorbereitet, wie ich schon eben gesagt habe. Und es werden auch Pläne gemacht, wie man diese Rückfälle vermeiden kann oder wo man sich im Falle eines Rückfalls Hilfe holen kann. Es werden auch so Notfallpläne geschrieben, darüber habe ich ja auch schon vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Genau, also im besten Fall wird wirklich auf alle Aspekte geschaut und es wird auch geguckt, wie es nach Klinikaufenthalten oder nach Therapien weitergehen kann. Wenn Betroffene schon sehr, sehr stark untergewichtig sind, wird in den meisten Fällen schon eine stationäre Aufnahme empfohlen, weil man hier eben auch die gesundheitlichen Beschwerden besser behandeln kann und auch im Auge behalten kann. Wenn es den Betroffenen schon sehr, sehr schwer fällt, überhaupt irgendwas zu essen, dann bekommen sie in einigen Fällen auch spezielle Trinkmahlzeiten, damit sie mit ausreichend Nährstoffen und Kalorien versorgt werden können. Wenn schon eine sehr schwere Unterernährung besteht oder Betroffene auch einfach gar keine Flüssignahrung mehr selbst zu sich nehmen können. Dann werden Betroffene mit einem Schlauch durch die Nase ernährt. Das klingt jetzt vielleicht sehr drastisch, ist aber leider bei manchen Betroffenen notwendig. Und ich habe auch schon häufiger von Betroffenen gehört, dass sie am Ende, auch wenn es natürlich keine schöne Situation war, sehr dankbar dafür waren, dass eben sie dadurch am Leben gehalten worden sind und dadurch auch diese Erkrankung überleben konnten. Spezielle Psychopharmaka gibt es für Anorexia nervosa nicht. Betroffene bekommen häufig eher eben Nahrungsergänzungsmittel oder solche Mittel, um eben die körperlichen Beschwerden zu lindern. Wenn sie zusätzlich noch an anderen psychischen Erkrankungen leiden, dann kann man diese eben zum Teil medikamentös behandeln, zum Beispiel Depressionen oder eine Angsterkrankung. Manchmal werden dabei dann auch so Medikamente ausgewählt, die zusätzlich so ein bisschen zu einer Gewichtszunahme beitragen können. Es gibt ja einige, die quasi so die Nebenwirkung haben, dass da oft eine Gewichtszunahme als Nebenwirkung quasi stattfinden kann. Und das wird dann auch manchmal genutzt. Aber im Grunde gibt es kein Medikament speziell für Anorexia nervosa. Es ist zumindest noch keins speziell dafür zugelassen. Aber ich habe schon gesehen, es wird daran gearbeitet und wer weiß, was vielleicht in den nächsten Jahren noch entwickelt wird. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, diese Folge war für euch informativ und auch interessant. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast@gmx.de. Wie gesagt, seid nur geduldig mit meiner Antwort. Das dauert manchmal eine Weile. Und ja, vielleicht noch am Schluss der Hinweis, falls unter euch Menschen sind, die bereit wären, ein Interview über ihre Erkrankung zu führen, und zwar in Hamburg und nicht online, dann könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Das würde mich nämlich sehr freuen. Ich bin mir im Moment nämlich nicht so sicher, wie lange ich den Podcast noch machen werde. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so lange schon keine Interviews mehr gemacht. Ich würde da gerne noch ein paar Interviews mit einbauen. Und ich finde es sehr wichtig, auch immer wieder Betroffene erzählen zu lassen und zu Wort kommen zu lassen. Also wenn ihr eine Erkrankung habt und darüber sprechen wollt und es euch möglich ist, das persönlich in Hamburg zu tun, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Und zwar sollte das eine Erkrankung sein, über die bisher noch kein Interview stattgefunden hat, damit sich das nicht doppelt. Ja, also meldet euch einfach bei mir. Ich bin gespannt, was da vielleicht so zustande kommt. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.